Hi und herzlich willkommen beim UX Design Podcast der Sovanta. Mein Name ist Timo Eising und ich bin Head of Design bei der Sovanta. Und heute rede ich mit meinen beiden Kollegen Stefan und Simon über das Thema Design Ops. Was ist Design Ops eigentlich und welche Rolle spielt das zum Beispiel beim Onboarding von neuen Mitarbeitern? Viel Spaß beim Zuhören! Hallo ihr beiden.
Hi.
Schön, dass ihr heute mal im Podcast dabei seid. Heute soll es ja ums Thema Design Ops gehen und was wir da so machen und was ihr beide vor allem da auch bei der Sovanta so macht und natürlich auch ein bisschen, was ihr bei Kunden erlebt oder was ihr da so an Best Practices vielleicht auch mitgeben könnt. Aber bevor wir damit starten, könnt ihr euch ja vielleicht kurz mal vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr, vielleicht wie lange seid ihr auch schon bei der Sovanta? Stefan, vielleicht magst du mal anfangen.
Ja, ich bin Stefan, User Experience Designer seit etwas über 8 Jahren. Klassisch angefangen mit Kommunikationsdesign im Studium, dann Praxissemester, Werkstudent und dann festangestellt. Genau, mein Fokus sind Designsysteme und Design Operations.
Ja. Das warst du eigentlich so. Machst du das nur bei Kunden oder nur bei Sovanta?
Mittlerweile mehr bei Kunden. Also die Designsysteme sind natürlich auch mit Kunden entstanden. Design Operations findet jetzt, hat gestartet bei Sovanta, findet jetzt auch ein bisschen langsam bei Kunden statt, aber da sind wir noch ganz am Anfang.
Ja, da kommen wir ja zur Definition auch später noch. Es ist ja ein bisschen Auslegungssache auch, ob Consulting oder Operations oder wo ist da die Schnittmenge. Genau. Aber Simon, vielleicht zu dir noch.
Ja, ich bin Simon, auch schon seit 8 Jahren bei der Sovanta. Ziemlich ähnliche Schiene wie bei Stefan. Kommunikationsdesign studiert in Karlsruhe, auch als Werkstudent angefangen und ja, dann fest angestellt. Ja. Ah,
schon wieder ganz vergessen, dass du mal Werkstudent warst.
Ja?
Ja, hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Naja. Ziemlich lang sogar.
Wieder was gelernt. Ja. aber bevor wir, oder dann lass uns mal einsteigen, so ein bisschen mit dem Thema Design Ops. Vielleicht kann einer von euch mal so ein bisschen wiedergeben, was ist Design Ops eigentlich für euch?
Design Ops hat immer was zu tun mit anderen, also unseren Designern zu helfen, ihren Job besser zu machen und ihren Job sozusagen einfacher zu machen. Also im Sinne von, jeder hat ja so seine Pipelines, jeder hat so seine Projekte, in denen er arbeitet. Aber wenn man so ein bisschen auf die Metaebene geht, von allen Designern letztendlich, gibt es immer wieder irgendwelche kleineren Probleme. Sei es irgendwas mit Tooling zu tun, mit Lizenzen etc. pp. Und oder oft auch ein Wissen, also wie mache ich irgendetwas? Und ich denke, da sind wir praktisch diejenigen, die dafür da sind, zu helfen, als auch dann die verschiedenen Verknüpfungen letztendlich zu schaffen, also zwischen Menschen als auch zu Technologie. Ja.
Stefan, für dich auch, oder?
Ja. Genau.
Also so ein bisschen zu verstehen vielleicht also als der, einerseits der Maschinenraum so.
Ja.
Und gleichzeitig seid ihr aber auch die Techniker und so ein bisschen Support auch, wo ihr sagt, wenn einer anruft, dann lauft ihr los und guckt erstmal.
Genau.
Ja. Also alles, was damit zu tun hat, Designern die Zeit zu geben, dass sie designen können und sich nicht um andere Sachen kümmern müssen.
Es kursieren extrem viele Definitionen im Internet auch zu Design Ops.
Ja.
Also bestes Beispiel, Nielsen Norman Group hat einen Riesenkatalog, was man mit Design Ops alles machen kann.
Ja.
Aber also das reicht ja von, ich helfe jemanden mit meinem Tool, wie es bei uns jetzt Figma ist, zu arbeiten, bis hin zu, ich schaffe eine ganze Kultur, wo wir eine ganz klare Linie haben, wie wir gewisse Projekte angehen.
Ja.
Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, aber Ich finde es auch relativ schwer, das dann auch irgendwie einzusortieren. Mhm. Weil bei Sovanta ist es halt auch schon so, dass viele Dinge bereits existieren, was Design Ops betrifft. Und dass viele Dinge bereits von Leuten auch gemacht werden. Also sei es Firmenkultur, sei es mit der IT haben wir natürlich auch schon vieles, was Lizenzen und Technologisches betrifft, schon erledigt. Und da ist eher dann die Frage, wo ist da, wo hören wir auf und wo fängt der Nächste an? So.
Ja, das finde ich super spannend, weil ich habe mir das auch nochmal durchgelesen. Ich habe vor 2-3 Jahren hatte ich mich auch viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich war selber sehr interessiert an diesem Thema Design Ops immer, weil es ist ja spannend, so irgendwie, wie kann ich Leute effizienter arbeiten. Kommt natürlich auch mit meiner Rolle einfach daher. Also ich will ja, dass das Team effizient arbeitet. Und deswegen hatte ich mich, glaube ich, auch aus dem Grund damit viel beschäftigt. Und wenn man sich, so wie du sagst, diese ganzen Definitionen anguckt, sind die teilweise sehr ausufernd. Und so wie du sagst, wo hören wir auf und wo fängt der Nächste an, finde ich halt auch sehr schwierig. Also ich finde gerade das Thema Culture und so sehe ich nicht als Design-Ops-Aufgabe, ganz ehrlich, wo ich sage, also es kommt drauf an, wie man es halt definiert, wo ich sage, es ist ja, Firmenkultur ist so das eine und dann hast du natürlich innerhalb so einer Blase, wie jetzt bei uns die UX-Designer im Design Lab, hast du natürlich auch nochmal eine Kultur, die sich auch unterscheiden kann und das ist auch okay. Aber da geht es mir, glaube ich, ein bisschen wie dir, Simon, wo ich sage, wer prägt das denn oder wer gebe ich sowas wirklich vor? Und ich habe das Gefühl auch, dass bei uns ist da sehr, sehr viel so automatisch, autonom entstanden und wird von vielen Seiten beeinflusst, ohne dass jetzt ihr beide nur komplett diese Verantwortung Design Ops in dem Sinne habt.
Ja. Ich glaube, überall, wo Designer zusammenarbeiten oder wo es Designer gibt, findet auch irgendeine Art von Design-Ops statt. Es ist nur so, dass dieser Begriff dem Ganzen eben einen Namen gibt. Aber selbst wenn man in einem super kleinen Team mit nur 2 Designern ist, findet trotzdem irgendeine Art von Design-Operations statt.
Ja, ja, doch.
Was ist denn so für euch auch so, wenn ihr jetzt an Design-Ops denkt und was ihr bei uns so macht, was sind da aktuell, sag ich mal, so eure Hauptaufgaben, mit denen ihr euch auseinandersetzt?
Also aktuell, wir haben ja wöchentlich so einen Termin, den nennen wir Doctors Hour. Das sind einfach nur 30 Minuten. Und da kann praktisch jeder Designer von Savante sich einschalten und Fragen stellen, mit Problemen ankommen, die sie jetzt irgendwie haben mit Figma meistens, also mit irgendwelchem Tooling, Designsystemen. Und ja, genau. Und das ist schon mal ein relativ guter Anfang, um einfach erstmal zu verstehen, wo sind denn die Probleme? Weil oft wissen wir es natürlich auch nicht, weil wir haben nur unsere eigenen Probleme und wir kennen die Probleme der anderen eigentlich nicht. Und auch zu verstehen, wie können wir da sozusagen in Design-Ops überhaupt erst tätig werden? Ne?
Ja. Ich meine, du hattest ja gesagt am Anfang schon, Design-Ops zu beschreiben, was da drunter fällt, ist relativ schwierig. Und bei uns war es natürlich so, dass wir damals, als der Umstieg von Sketch zu Figma angestanden hat, also dass wir gesagt haben, wir müssen unser Tool jetzt wechseln, das war dann ein bisschen bei uns der Zeitpunkt, wo das Ganze auch gestartet ist und zusammengefallen ist. Und deswegen heißt es für uns eher, dass wir diesen Übergang von Sketch zu Figma begleitet haben. Das war ein großes Thema. Und darauf aufbauend dann die anderen Punkte, die da noch mit dabei waren. Also wie andere Apps zum Beispiel.
Ja.
Genau.
Das ist ja auch meistens, dann würde ich sagen, so ein Harmonisierungsprozess. Also man sagt, klar, jetzt mit einem neuen Tool hat man neue Chancen. Man kann früher vielleicht Wildwuchs einfangen und sagen, hey, das ist unsere Art, in diesem Tool zu arbeiten. Und dann gebe ich gewisse Prozesse vor. Das ist sicherlich so das eine. Was gibt es denn noch für Bereiche, wo ihr sagt, im Design Ops, die aber auch wichtig sind, jetzt mal abgesehen vom Tooling?
Was natürlich auch wichtig ist, ist der Designprozess an sich. Dass wir den für uns beschreiben, wie unser Designprozess funktioniert. Und auch das Ganze kommunizieren nach außen, dass andere auch Bescheid wissen, damit wir alle ein gemeinsames Bild haben davon, was Design leisten kann, was wir tun, was wir nicht tun. Auch mittlerweile, weil wir mehrere Teams haben, wird es natürlich schwieriger, wenn man mit nur 2-3 Leuten zusammenarbeitet, kann man Dinge auch mal besprechen einfach. Aber dadurch, dass wir mehrere Design-Teams haben, die teilweise auch sehr unterschiedliche Projekte haben und unterschiedlich arbeiten, ist es wichtig, dass man sich da abstimmt und ein gemeinsames Bild hat von der Arbeit, die man macht.
Wie macht ihr das? Also wie ist jetzt zum Beispiel die Kommunikationsart oder auch Dokumentationsart vielleicht?
Für den Prozess
meinst du? Ja, zum Beispiel. Ja.
Du meinst jetzt, wie wir dazu gekommen sind?
Nee, vielmehr, wie bringt ihr das ins Team wieder zurück? Also, weil ihr sitzt ja natürlich, erstmal seid ja ihr da und denkt euch was aus, sag ich mal. Mhm. Und dann soll es ja wieder zurück in das Team reinkommen. Und wie sind da eure Kommunikationswege, Kommunikationsarten, E-Mails, ja. Teams, was auch immer?
Wir nutzen natürlich verschiedene Tools bei der Savanta und das war auch ein Teil der Arbeit, dass wir uns zusammengesetzt haben und gesprochen haben, erstens untereinander, dann auch mit den einzelnen Designern, welche Tools sie wie nutzen. Und wir haben zum Beispiel Confluence, was wir nutzen als Tool, ja. wo dann quasi unsere Wissensdatenbank drin liegt, wo solche Dinge beschrieben sind. Es gibt aber zum Beispiel auch den SharePoint, wo dann was eher so als Einstieg gesehen wird, also zentrale Plattform, um ja. an Informationen zu kommen. Und die Detaildefinitionen liegen dann zum Beispiel auf Confluence.
Mhm. Das heißt, wenn jetzt, also vor allem halt für die Leute, die jetzt uns auch noch nicht im Detail kennen, einfach, ich meine, wir sind ja so 25, 26, 27 UX-Designer. Ihr habt schon gesagt, es gibt teilweise vielleicht drei Teams und dann sind die auch noch in unterschiedlichen Projekten und so unterwegs. Mhm. Der Designprozess soll ja in allen Projekten ähnlich, sage ich mal, laufen, in der Hoffnung. Stefan lacht schon, weil wir alle wissen, es ist nicht so einfach, aber wir versuchen es zumindest. Und ihr habt ja auch, wie du gerade gesagt hast, wir haben uns ja Gedanken gemacht, was ist der beste Prozess. Und jetzt haben wir den ja dokumentiert. Aber wie bringen wir den jetzt an die Leute? Oder wie bringt ihr den an die Leute, dass, wenn jetzt jemand neu anfängt zum Beispiel? Also gibt es da irgendwie Onboarding-Sessions aus eurer Sicht? Oder was ist da so euer Plan?
Ja, Onboarding-technisch sind wir noch so ein bisschen im Aufbau, muss ich sagen. Also es gibt schon viel Material, natürlich, also ist ja nicht das erste Mal, dass Savanta Onboarding macht. Aber gerade bei Confluence, denke ich mal, ist da einfach eine gute Basis, um schon mal einen gewissen Wissensstart sozusagen anzubieten, wo bereits, wenn man bei Savanta anfängt, erstmal in den Onboarding-Bereich zu gehen, um gewisse Themen schon mal, bei gewissen Themen schon mal abgeholt zu sein. Und den gibt es auch inzwischen schon auch, ja.
Was wird da dann beschrieben sozusagen?
Generell Informationen zu Designprozessen, wie wir das machen. Dann zu, wie richte ich meine Lizenzen ein, wer sind die richtigen Ansprechpartner. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt in DesignOps, die Person zu kennen, also die richtigen Ansprechpartner zu kennen, um dann, weil wir wissen auch nicht alles, dann immer an die richtigen Personen dann letztendlich weiterzuleiten und sagen, hey, geh doch mal zu Person XYZ. Und da haben wir es im Confluence inzwischen auch schon so eingerichtet, dass jeder Confluence-Bereich hat schon irgendwie so seine Person, die sozusagen auch auf der Hauptseite dann sozusagen angepriesen ist. Hey, wenn du irgendwelche Fragen zu Thema XYZ hast, geh zu Max Mustermann.
Ja. Das heißt, also wenn wir jetzt auch mal unsere Bereiche angucken, die wir ja haben, also wir haben ja vor allem die großen Bereiche sind ja User Research, dann haben wir Workshops,
ja.
Dann haben wir das ganze Thema groß gefasst, vielleicht UX Design, also Visual Patterns, Interaction Design, alles Mögliche. Und dann haben wir irgendwo noch das Thema Testing vielleicht und haben noch ein paar Spezialbereiche, sei es sowas wie SAP Fiori Design System oder auch Animation oder vielleicht auch ein bisschen was in Richtung Video. Und das heißt, da gebt ihr dann einfach die zentralen Personen an und sagt, da müsst ihr hinlaufen.
Genau. Ja.
Cool. Wenn wir jetzt mal drauf schauen, vielleicht nochmal bezüglich Onboarding. Wenn jetzt jemand da auch neu bei uns anfängt, wie viel setzen wir denn zum Beispiel voraus? Oder würdet ihr sagen, wir sollten auch mal sowas wie ein Assessment oder so einführen, wo du mal so ein bisschen die Skills abgrast? Weil das ist natürlich was ich auch viel sehe. Jetzt haben wir Bewerber, Studentengrad, wo wir gar nicht so sehr wissen, wie fit sind die jetzt schon in welchen Tools. Mhm. Ich weiß, wir haben eine Onboarding-Aufgabe. Würdet ihr da sagen, das reicht? Oder gibt es da irgendwie prozessual, sage ich mal, noch Sachen, die man machen könnte?
Also ich meine, wenn du diese Onboarding-Aufgabe machst, dann ist es ja eigentlich schon zu spät, weil wir die typischerweise machen für Mitarbeiter, die wir eingestellt haben.
Gut, davon würde ich aber ausgehen. Also ich würde nie davon abhängig, glaube ich, machen, jemanden einzustellen, nur weil er etwas kann oder, also natürlich soll er was können, aber ob er jetzt Figma kann oder nicht kann, ist mir dann am Ende egal, weil da wäre ich der Meinung, dass er es lernen kann.
Ja.
Ja, ich meine, diese Assessments haben wir sogar schon ein paar Mal gemacht, wo wir uns einzelne Leute ein bisschen genauer angeschaut haben, um zu gucken, wie denn ihre Arbeitsweise ist, wie sie ins Team passen. Das ist auch wieder dieser Teamkulturteil.
Ja.
Also ist immer eine gute Idee, vor allem, wenn das Team größer wird und man auch mehr Bedarfe hat, wird es natürlich immer schwieriger, dann auch Leute zu finden, die in diese Kultur passen von dem Team, das da ist. Und also von daher, das zu machen, ist definitiv gut. Die Frage ist, will man es immer machen? Lohnt sich, das zu machen?
Ja, gerade Bewerbern ist natürlich spannend, weil würde ich auch sagen, da versuchen wir auch noch unseren Mittelweg, sage ich mal, zu finden, weil ein Assessment, da braucht auch wieder Zeit. Bei Werkstudenten, Praktikanten würden wir jetzt keine Assessments machen, weil das wäre ein bisschen too much an der Stelle. Bei Bewerbern würde ich schon immer sagen, kommt wahrscheinlich so ein bisschen so aufs Senioritätslevel an und hat jemand jetzt schon 5 Jahre Erfahrung und wo, dann kann man sicherlich drüber sprechen. Wenn jemand jetzt ein Jahr Erfahrung hat, glaube ich, würde ich fast immer ein Assessment wahrscheinlich machen wollen, um rauszufinden, was geht.
Da muss ich aber auch mal fragen, weil ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also wie läuft es ab aktuell?
Aktuell, so wie ich es gerade eigentlich im Prinzip beschrieben habe. Okay. Also wir machen dann eine sehr individuelle Abwägung.
Genau.
Machen wir ein Assessment oder machen wir keins?
Mhm.
Ich würde sagen, aktuell war es wirklich
Wie genau sieht das Assessment dann aus?
Da gibt es auch, also gibt es eine vorgefertigte Agenda im Prinzip. Das Assessment, der Tag an sich ist mal so auf 4 Stunden eigentlich angelegt. Also 4 Stunden plus, sage ich mal, Mittagspause. Weil wir sagen, die Mittagspause nutzen wir dann ganz gerne, um jemanden nochmal mit dem Team zum Beispiel mit zum Essen zu nehmen oder so. Das zusätzlich zu dem eigentlich, sag ich mal, Arbeitsmodus.
Ich erinnere mich.
Und ansonsten im Assessment Day selber, wie gesagt, der ist 4 Stunden angelegt. Da geht es am Anfang natürlich erstmal kurz nochmal so vorstellen und alles. Und dann haben wir eigentlich 2 Aufgaben.
Genau, die Aufgaben,
Und die eine Aufgabe soll dann halt bearbeitet werden auf. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so viel sagen. Ich möchte ja nicht alles verraten.
Nicht zu viel verraten.
Tut mir auch leid dann an der Stelle, aber das behalten wir dann ein bisschen für uns. Aber es gibt auch gibt Bücher dafür und alles mögliche. Google und das macht, das ist
Ich erinnere mich jetzt dran, dass ich war auch mal bei einem Assessment von einer unserer neuen Kolleginnen dabei. Ja. Fällt mir jetzt gerade auf.
Genau. Also was wir da sehen wollen, ist natürlich erstmal so, wie gehe ich an eine Aufgabe ran, wie, das heißt sowas wie Whiteboarding mal zeigen, wie verarbeite ich eine Aufgabenstellung auch einfach und da viel mehr auch das Denken zu sehen. Also,
genau.
Und deswegen, also da bin ich natürlich aus meiner Rolle als Head of Design und der immer für Einstellungen und so ja dann auch verantwortlich ist, bin ich natürlich aus dem Thema auch an DesignOps sehr interessiert.
Ja.
Wo ich sage, okay, weil Kultur hatten wir jetzt schon angesprochen, dann auch gucken, wie ist denn der Demand aus den Projekten, was brauchen wir denn für Leute, brauchen wir neue Leute, kriegen wir das mit der Mannschaft gestemmt? Für manche ist das auch schon DesignOps. Das ist für mich auch so ein spannendes Thema, wo ich halt sage, ja, das ist, irgendwo ist es DesignOps, bei uns ist es, sag ich mal, hierarchisch irgendwo schon auch fast getrennt davon.
Ja.
Also, natürlich, wir sprechen ja miteinander.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also, wo hört Design Ops auf und wo fängt Timo an?
Ja, genau. Ja, ist super spannend. Also, persönlich hätte ich natürlich den Wunsch, dass wir diese Entwicklung auch immer weiter treiben. Also, dass natürlich immer weniger das an mir und Christian zum Beispiel hängt.
Ja.
Und wir viel mehr dahin kommen, dass ihr aus Design Ops zum Beispiel erkennt, wir brauchen die und die Leute.
Ja.
Klar, aktuell haben wir eine Größe, da lässt sich das ja auch immer noch überblicken.
Ja, zum Glück.
In der Hoffnung, dass wir irgendwann natürlich trotzdem weiter wachsen. So wie wir es ja auch stetig tun, aber irgendwann geht es vielleicht auch gar nicht mehr so, dass 2 Leute oder 3 Leute überblicken können. Und dann finde ich, nimmt DesignOps auch was anderes an. Und das ist zum Beispiel ein krasses Beispiel für DesignOps, was sehr viel einfach auch verfolgt habe, einerseits sozialen Medien, auf LinkedIn. Ich weiß, dass hier aber auch viele Vorträge und so schon gehalten ist, IKEA. IKEA hat, glaube ich, in den letzten 4 Jahren 300 Designer eingestellt. und haben da halt, die haben angefangen, eine der ersten zentralen Rollen war DesignOps. Weil sie gesagt haben, wir brauchen ein Designsystem, um skalieren zu können. Und DesignOps muss dafür verantwortlich sein, wer eigentlich eingestellt wird.
Ja, das ist natürlich nochmal eine komplett andere
Hausnummer. Genau, ist eine komplett andere Hausnummer. Ich weiß nicht, wie groß das Team bei denen ist. Mhm. Ich weiß nur, dass sie ein paar Talks gehalten haben, die ich mir mal angeschaut habe und so.
Es ist aber wirklich spannend, weil das wäre natürlich eher so ein Wachstum, der so ein bisschen unnatürlicher ist, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Auf jeden Fall, ja.
Also
ja.
Bei uns ist es
nicht organisch.
Ja, genau. Bei uns wächst es halt organisch so mit. Ja. Und da war es letztendlich auch die Folge, dass ab einer gewissen Größe dann wieder auch die Design-Ops starten. Aber wenn du halt 300 Leute einstellst, direkt, ja, und dann halt sagst, das ist unsere Kultur, ist schon nochmal was anderes. Also
es ist halt ganz anders getrieben. Also es ist halt sozusagen bei denen top-down getrieben.
Ja.
Während bei uns Design-Ops halt bottom-up getrieben ist.
Ja.
Wir sagen, wir haben jetzt irgendwo diesen Need erkannt, wir sind 25 plus Leute, das wird irgendwann, wird es zu viel und wir wollen auch nicht, dass die Leute immer jemand anderen fragen, sondern wir wollen die zentralen Personen haben.
Ja.
Und das würde ich sagen, gibt uns ja auch einen Effizienzgewinn einfach. Und so war ja eingangs genau die Definition, wir wollen ja, dass die Leute effizienter arbeiten. Und deswegen ist mir DesignOps auch so wichtig. Mhm. Ich sage, das ist ja das Hauptziel davon.
Ja. Aber ich meine, gut, wenn du jetzt weißt, ich werde in nächster Zeit sehr stark wachsen und brauche viele Leute, dann ist es nicht die schlechteste Idee, mit DesignOps anzufangen und dir mal zu überlegen, was soll denn unsere Kultur überhaupt sein, wie sehen wir uns und wie wollen wir das denn überhaupt stemmen? Mhm. Weil wenn du das nicht machst und dir die Gedanken nicht vorher machst, dann wird es schwierig.
Also da waren auch sehr seniore Leute am Werk, die das natürlich wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gemacht haben. Ja. Und zwar, wie gesagt, auch top-down getrieben. Das haben sie auf den Talks auch immer wieder erzählt. Aber ist halt so, es hat so ein bisschen was wie eine Stadt vom Reißbrett ausbauen. Mhm. Also ich glaube, als Designer gibt es ja nichts Cooleres. Also ich meine, du kannst von Anfang an, du hast Spielwiese und kannst erstmal dich ausprobieren. Aber andererseits weißt du auch, du musst es skalierfähig machen. Mhm. Und das ist schon cool.
Ich meine, das ist ja auch die Sache, die DesignOps eigentlich ausmacht, dass du quasi, also für uns als Designer, wir wenden ja genau die Methoden, die wir bei unseren Kunden anwenden, einfach auf uns selbst an. Das ist ja die Art und Weise, wie man da rangehen würde. Und dann schaust du eben, was ist das größte Problem, das ich gerade lösen muss. Jetzt bei IKEA war es dann vielleicht die Anzahl der Personen, die man einstellen muss, weil man stark wachsen muss. Und dann überlegst du dir halt, wie kriege ich das am besten hin?
Genau, ja. Ich meine, die Aussage, 300 Leute einzustellen, nur im Werk zu sein, ist halt auch schon ein bisschen verrückt. Aber das kann man sich fast nicht vorstellen.
Nee.
Ich glaube, ich habe es gerade heute Morgen wieder gelesen. Also auch von der Design Ops, einer der Leaderinnen dort, die das auch wieder gepostet hatte. Sie haben in den letzten 4 Jahren 300 UX-Designer eingestellt. Also UX-Design auch dort gehört wie bei uns T-shaped in dem Sinn. Also du hast Research, du hast die ganzen Leute auch mit dabei, die jetzt nicht nur, also vielleicht nicht diese Generalistenaufgabe haben, wie es bei uns oftmals der Fall ist. Aber dann mal vielleicht noch mal der Blick in Design Systems, weil ich glaube, das ist was, wo ihr beide euch viel auseinandergesetzt habt, viel macht. Ich habe da ja auch schon einiges gemacht. Warum seht ihr das aber auch als Design-Ops-Aufgabe und was sind da so für euch die wichtigsten Punkte, die ihr auch so an, sage ich mal, Kunden, sage ich mal, weitergebt, wenn es ums Thema Design Systems geht?
Ich glaube, das ist eine der einfachsten Fragen, was DesignOps angeht. Weil wenn einfach eine gewisse Struktur an Designsystemen bereits existiert, also Formsprache und halt die Libraries im Tooling dann letztendlich schon existieren und dann lässt es sich als Designer einfach unglaublich viel einfacher arbeiten, als wenn man von null auf praktisch anfängt, eine App oder eine Software zu bauen. Ja.
Wie ist das so aus eurer Erfahrung in den Projekten? Bringen die Kunden ihre eigenen Designsysteme mit? Entwickeln wir Designsysteme für die Kunden? Machen wir unsere eigenen Designsysteme oder nutzen wir Third-Party-Designsysteme?
Ich glaube, das kann Stefan am besten beantworten.
Ja, was ist so die Range, in der wir uns da bewegen?
Ja, also ich glaube, mittlerweile haben wir einen wilden Mix aus allem. Vor ein paar Jahren noch war es so, dass wir mit den Kunden zusammen üblicherweise das angestoßen haben und die ersten Designsysteme aufgebaut haben. Mittlerweile, je nach Kunde, gibt es Kunden, die ihre eigenen Designsysteme schon haben, die sie komplett unabhängig von uns entwickelt haben. Teilweise nutzen wir vorgefertigte Designsysteme, zum Beispiel Fiori von SAP, was auch sehr verbreitet ist. Und teilweise starten wir auch noch wirklich von Anfang an selbst und gestalten das mit unseren Kunden zusammen komplett neu.
Und wir hatten ja unseren eigenen Approach ja auch mal. Also
genau.
Können wir noch das Shape-Design-System.
Genau, wollte ich auch gerade noch mit anhängen. Also oft, wenn Kunden keine Designsysteme haben, dann empfehlen wir meistens dann, dass wir das in unserem Designsystem erstmal anlegen, weil das einfach ein unglaublich guter Startpunkt ist, als wenn man wirklich bei Null anfängt und sagt, okay, wie sieht ein Button überhaupt aus?
Ja.
Oder wie sieht irgendwie Floorplan XYZ aus?
Ja. Ja. Aber was beinhaltet dann erstmal, sag ich mal, so ein Minimum Design System?
Also wenn man von einem Design System redet, dann hat man verschiedene Bestandteile natürlich. Ein Bestandteil ist die Komponentenbibliothek für die Designer. Das heißt, die UI-Komponenten, die ich als Designer benutzen kann, um meine Mockups oder Wireframes zu bauen. Mhm. Und dann hast du natürlich noch sowas wie einen Style Guide, wo die Designprinzipien beschrieben sind, die Guidelines, wie man das Ganze zu nutzen hat. Mhm. Da gehören weitere Bibliotheken dazu, die vielleicht wichtig sind, um diese Komponenten zu bauen. Also eine Farbbibliothek, wo die Farben definiert sind, die Schrift, solche Dinge. Und wenn wir von einem richtigen, vollwertigen Designsystem sprechen, dann hast du natürlich quasi ein Spiegelbild zu den Designkomponenten auch auf der Entwicklerseite. Das heißt, in einer oder sogar in mehreren Technologien das wirklich genaue Gegenstück dazu, sodass, wenn ein Designer dir ein Mockup hinstellt als Entwickler, du das dir anschauen kannst und dann eins zu eins aus deiner Bibliothek schöpfen kannst, um das nachzubauen und dann wirklich eine App zu entwickeln.
Ja. Ja, oder bereits ganze Systeme, also wie es halt letztendlich bei SAP auch der Fall ist, dass die bereits schon Floorplans haben, also gewisse Screen-Artefakte, die schon ganz klar eine gewisse Vorgabe geben und wo der Entwickler dann auch genau weiß, was er dann letztendlich zu tun hat. Ist übrigens auch ein interessanter Punkt an Übergabe Designer-Entwickler. Es ist in der Hinsicht, was Design-Ops angeht, auch ein wichtiges Thema, wie ich finde. Wo ich auch schon viele Erfahrungen gesammelt habe bei Sovanta. Und SAP macht es einem da doch relativ einfach. Also das Fiori-System hat schon relativ gute Komponenten. An manchen hakelt es noch ein bisschen.
Ja, bei SAP würde ich immer sagen, die Komponenten auf Code-Seite sind halt meistens, sage ich, besser definiert oder klarer definiert, als sie im Design
dann genau, sind. Oft muss man den Designern dann nochmal gewisse Developer-Seiten zeigen.
Ja, genau.
Wo dann die volle Bandbreite der Möglichkeiten dann nochmal erklärt wird. Ja. Ja, also auch ein mega spannender Punkt auf jeden Fall. Ja, so die Übergabe.
Jetzt da noch mal ein bisschen mehr ins Detail auch rein. Vom Tooling her vielleicht auch da. Was ist denn da so euer Best Practice? Was brauche ich dann für ein gutes Designsystem?
Auf Toolbasis
meinst du? Ja, auf Toolbasis. Oder was benutzen wir? Was ist so das, was wir bei den meisten Kunden, sage ich mal, einsetzen?
Ja, gut. Also auf Designseite ist natürlich Figma mittlerweile der Standard, der von den allermeisten Kunden genutzt wird. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Kunden haben, die was anderes nutzen.
Wir haben noch ein paar Altprojekte, die auf Sketch laufen.
Ja, das ist aber.
Aber auch dort schon viele umgezogen jetzt.
Ja.
Ja.
So, oder gerade so in der Phase des Umzugs.
Ja. Genau, und dann, was die Beschreibung angeht, da gibt es mittlerweile, also den Style Guide quasi, da gibt es auch verschiedene Anbieter, wo man sich bedienen kann. Weiß nicht, ob ich jetzt die Namen nennen muss, aber es gibt verschiedene Lösungen, wie zum Beispiel Zero Height. Ein Anbieter, es gibt auch noch andere, wo du dann diese Beschreibung machen kannst. Die Tools sind mittlerweile auch gut, wie sagt man, vom Feature-Set her gut ausgearbeitet. Also wenn du dann irgendwie Integrationen zu Figma hast und dann direkt deine Entwürfe quasi dort mit verbinden kannst und dann auch immer die, zum Beispiel die Bilder, die dann gezeigt werden in deinem Style-Guide, die sind dann immer up-to-date, weil das Ganze synchronisiert ist. Du hast noch weitere Anbindungen, wie zum Beispiel zu Storybook für die Entwickler. Also das wäre quasi das Tool, in dem die entwickelten Komponenten dokumentiert werden. Und das lässt sich alles miteinander vernetzen. Und dann hast du schön immer alles auf einem Stand.
Oh, cool.
Ich glaube, das wäre es auch soweit, was die Tools angeht.
Ja. Das heißt, also summa summarum, Figma Dann haben wir so ein bisschen Zero Height als Dokumentationstool, also als Style Guide Tool und Storybook irgendwo noch für die Entwickler, um es dann anzubinden. Und dann hast du halt noch die Design-Files, die du wahrscheinlich bereitstellst, plus, das bin ich jetzt auch der Falsche wahrscheinlich für, aber die Code-Library liegt natürlich auch irgendwo und kann genutzt werden.
Ja. Also das ist das, was nach außen sichtbar ist, nach innen für die Personen, die daran arbeiten. Da gibt es dann natürlich noch mehr Tools, um sich zu organisieren und so. Aber
Ja, ist ja auch spannend. Was wird intern noch genutzt? Das ist ja zum Beispiel bei uns ja sehr viel. Confluence haben wir jetzt schon gehört. Dann haben wir auch das andere Tool, was dazugehört, Jira irgendwo. Aber das ist jetzt auch in meiner Sicht zum Beispiel was, wo wir uns aus Design Ops ja noch relativ raushalten, sage ich mal. Also es gibt Confluence, haben wir Templates, die benutzt werden sollten vielleicht teilweise. Aber im Jira würde ich sagen, ist noch wilder Westen, oder?
Ja, sind wir noch nicht vorgedrungen.
Ja, also kommt es aufs Projekt dann auch.
Ne? Ja, also es ist eben, also im Projekten wird es natürlich viel genutzt, auch für Design. Also es kommt immer ganz drauf an, wie der jeweilige Designer arbeitet. Und ich will da ehrlich gesagt auch nicht eine Vorgabe geben, jetzt als Designer muss man Jira nutzen.
Nö, also ich glaube, natürlich kommt es auf Projekt an. Es geht mir jetzt eher um so Sachen wie ja, auch Workflows und so Sachen, wo ich sage, wie soll es gemacht werden und gibt eine gewisse Guideline. Aber selbst da würde ich sagen, das haben wir in Richtung Jira zum Beispiel noch nicht wirklich definiert. Mhm. Ich glaube, es gibt Best Practices in den verschiedenen Projekten und manchmal spreaden die so ein bisschen aus und dann macht der andere das da, weil er es da auch so gesehen hat.
Aber würdest du es als sinnvoll erachten, das zu
verlassen? Ich weiß es nicht. Offen.
Ich glaube, da muss man jedem Designer ehrlich gesagt so ein bisschen selbst überlassen, wie er arbeiten möchte in der Situation.
Ja, oder sogar dem Scrum-Team.
Also
das ist ja dann eher sogar noch so ein bisschen dieses agile Team, Scrum-Team.
Es ist halt wirklich wieder eine spannende Frage, weil es ab einer gewissen Größe muss man natürlich gewisse Vorgaben natürlich auch dementsprechend geben. Und das kann dann, da kann Jira natürlich dann auch unglaublich wichtig sein, weil es einfach eine gewisse Vorstruktur dir geben kann als Team, auch als Projektteam, wenn du jetzt so als Projektteam noch nicht so warm geworden bist und jetzt zusammengewürfelt wurdest und alle wissen noch nicht, wo oben und unten ist.
Ja.
Aber jetzt für jemanden, der schon jetzt so ein bisschen so seinen Weg gefunden hat, fände ich es schon ein bisschen schwer, dann zu sagen, hey, du musst Jira nutzen. Ja.
Ja, ich glaube, ich würde nie vorgeben, du musst Jira nutzen, sondern das kommt aus dem Team heraus.
Ja, klar.
Was mir persönlich halt einfach erfällt, ist, wenn es im Jira, sage ich mal, gewisse Templates auch wieder gibt, wie ich Tickets zu schreiben habe zum Beispiel. Wo ich sage, eigentlich habe ich keine Lust, mir jedes Mal Gedanken darüber zu machen, wie ich jetzt ein Ticket richtig schreibe, sondern dann gib mir ein Template, ich fülle es aus, fertig.
Ja, es ist echt schwer, weil ich finde, Jira hat immer so diesen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber Jira hat für mich immer so einen gewissen, gibt einem so eine gewisse Vorgabe irgendwie. Also man kennt es halt so von der IT irgendwie, die IT bei uns arbeitet zum Beispiel auch viel mit Jira. Dann einfach so zu sagen, hey, ihr müsst jetzt hier euer Jira-Ticket noch ausfüllen, weil da fehlt noch XYZ oder hast du dein Jira-Ticket aktualisiert und dies gemacht.
Ja.
Und ich finde, das ist manchmal eher so, fühlt sich ein bisschen mehr zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahme manchmal an.
Ja, deswegen würde ich auch immer eher von Guidelines sprechen, anstatt vielleicht von fixen Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Und deswegen auch vorhin mein Einwand an mich selbst förmlich. In Scrum-Teams sollte man wahrscheinlich dem Scrum-Team das überlassen, wie es das tut.
Klar.
Weil das ist ja ein bisschen auch die Definition von so einem Team. Die sollen selber effizient arbeiten.
Genau.
Design-Ups kann gewisse Hilfestellungen geben.
Kann helfen, aber Das ist halt immer so eine Frage zwischen Vorgabe und
Ja, die Frage, ob du da aktiv werden musst und eine Vorgabe machen musst, ich glaube, das ergibt sich aus dem Projekt, wenn du merkst, im Projekt oder in vielen Projekten läuft es nicht gut und wir haben auch Probleme, weil Entwickler sich beschweren zum Beispiel, dass sie in dem einen Projekt Dinge so machen, in dem anderen Projekt werden Dinge so strukturiert und benannt, das wäre dann ein Problem und dann könnte man da reingehen und anfangen, sich zu kümmern und das zu vereinheitlichen. Aber wenn wir in den Projekten keine Probleme haben und das für alle gut funktioniert, dann gäbe es auch keinen Grund, da was dran zu ändern.
Genau.
Ja.
Wenn ihr jetzt nochmal zurückblickt ein bisschen auf Design Ops bei Savanta, gibt's jetzt, wir machen es jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr, vielleicht so anderthalb Jahre, wo wir es so angefangen haben mit der Umstellung halt, wie ihr vorhin auch gesagt habt. Hat sich das gelohnt? War es ein Erfolg? Würdet ihr sagen, das ist, bringt uns einen Benefit aktuell?
Würde ich definitiv sagen, ja. Also, wie gesagt, allein diese Doctors Hour, die wir machen, hilft ungemein einfach so ein bisschen das Ohr auf der Schiene zu haben und zu wissen, was gerade abläuft und dann auch entsprechend dann unterstützend einzugreifen und zu schauen, okay, wie kann man helfen? Was sind aktuell die Probleme, die Designer beschäftigt? Und ich glaube, Designer selbst, also unsere Kollegen, wissen es auch zu schätzen und dementsprechend fühlen sich dann auch gut aufgehoben, sagen wir mal. Ja. Und wir haben dann auch sofort einen Ansprechpartner und wissen dann, okay, hey, wenn ich ein Problem habe, dann muss ich nicht erstmal mich eine Stunde hinsetzen und erstmal versuchen, das Problem selber zu bekämpfen, bevor ich mich an Timo wende.
Ja.
Sondern die haben halt einfach sofort jemanden, der ihnen helfen kann. Ja.
Ich glaube, man muss es auch ein bisschen betrachten in der Zeit, in der das Ganze stattgefunden hat. Das war ja die Zeit während Corona, wo wir einen relativ massiven Toolwechsel hatten. Mhm. So nah Figma an Sketch vielleicht sein mag, es sind halt doch Unterschiede und auch in dem ganzen
Ja, vor allem du hast dann 50, 60 aktive Projekte, die du mal eben umziehst.
Genau, ja. Und du hast ja diesen ganzen Arbeitsflow, der ein bisschen anders ist im Detail dann schon. Ja. Und dann fällt eben diese Entscheidung und du nimmst Designern quasi ihr Werkzeug weg. Und dann müssen die sich natürlich erstmal wieder einfinden. Figma selbst hat ja auch eine relativ starke Entwicklung gemacht. Also da haben wir auch während dem Umzug unsere Prozesse anpassen müssen und unsere Best Practices, die wir etabliert hatten zum Start, weil sich Dinge geändert haben. Also da hat man schon relativ viel machen müssen und dann da hat sich das definitiv gelohnt, dass es da Ansprechpartner gab und allein, dass wir zusammenkamen und zusammen gesprochen haben.
Ja. Also ich habe im Internet mal gelesen, dass in 70% aller Unternehmen Design Ops eine Person ist.
Mhm.
Und ich finde, das ist eher
komisch.
Suboptimal.
Ja, es ist komisch.
Also ich hätte es ohne Stefan nicht machen können und glaube, Stefan hätte es genauso ohne mich nicht machen können, ja. Weil es ist viel so Austausch. Jeder von uns kriegt nochmal andere Stories mit, die vielleicht ist auch nicht unbedingt jetzt in den Meetings, die wir haben, stattfinden. Und es ist auch ein, muss auch dazu sagen, es ist ein Nebenjob. Also wir leiten ja nebenher Projekte. Ja,
klar.
Und dann, da gibt es dann halt unterschiedliche Crunch-Zeiten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ist es natürlich dann unglaublich hilfreich, wenn dann zwei Personen letztendlich arbeiten, weil dann einfach mal einer mehr machen kann.
Ich glaube, das ist aber auch ein super interessanter und wichtiger Punkt, den man auch herausstellen kann, das nochmal. Wir sind ja keine Product Company. Also es ist sozusagen nicht, dass wir irgendwie zwei, drei Produkte betreuen und dafür macht ihr Design Ops.
Ja.
Und ihr optimiert jetzt ein Designsystem, ihr optimiert ein Team auf den einen Prozess und dieses eine Product oder die drei Products am Ende. Sondern wir sind ja eine Service Company und wir bieten anderen Leuten Service an und wir bauen Projekte immer wieder in anderen Kontexten. Und da ist, glaube ich, Design Ops grundsätzlich auch anders zu sehen als, als Ding. Und trotzdem finde ich es mega cool, dass wir das jetzt auch so etabliert haben, weil also ich sehe da einfach auch noch viel Arbeit natürlich auf uns zukommen. Ja. Und, aber ich glaube, ohne das würden wir Bottlenecks schaffen, die wir nicht brauchen.
Ja.
Genau, wenn du Service Company ansprichst, ist natürlich so, dass wir ganz viele unterschiedliche Kunden haben, unterschiedliche Projekte, wo Dinge unterschiedlich gehandhabt werden. Und wenn wir weiter wachsen, was wir tun werden, dann wird es irgendwann schwierig, das zusammenzuhalten, wenn dann jemand da ist, der ein bisschen mal drauf guckt, ein bisschen mal reinschaut, auch wie die Leute arbeiten und versucht, das zusammenzubringen wieder und zu vereinheitlichen.
Also es ist ja auch dieses Wachstum, was dann mit dazukommt. Also einerseits die vielen unterschiedlichen Projekte, alles gut, wenn Leute seit 10 Jahren zusammen oder 5 Jahren seit zusammenarbeiten, ist ja kein Thema, weil dann wissen wir, wie wir es sozusagen länger schon machen. Mhm. Best Practices sind bekannt. Mit Wachstum geht aber einher, dass neue Leute reinkommen.
Mhm.
Dann ist wieder der Kulturaspekt das andere und das Onboarding, was wir jetzt auch schon viel besprochen haben. Und da sehe ich das auch als eine zentrale Aufgabe von Design Ops, zu sagen, wir schaffen es auch neue Leute immer wieder ganz schnell auf dieses Level, auf das Skillset zu bringen, was wir halt brauchen.
Ja.
Ein Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben hatte, ist ja dieses Thema KPIs oder Erfolg von DesignOps vielleicht auch messen. Gibt es da Sachen, womit ihr euch schon mal auseinandergesetzt habt? Wo, also vielleicht ist es auch nicht nur DesignOps, vielleicht ist es teilweise auch Design System Erfolg. Gibt es da so Sachen, wo ihr sagt, da gibt es KPIs oder ihr habt da schon was gemacht?
Also es gibt definitiv KPIs. Wir bei Sovanta haben sie noch nicht sehr stark eingesetzt. Also das ist natürlich ein Teil, der mitkommt mit DesignOps, dass du jetzt sagst, okay, wir haben versucht, Dinge zu vereinheitlichen, wir haben versucht, Prozesse effizienter zu machen. Mhm. Und aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo du dann auch sagen willst, oder sehen willst, ja, was für einen Mehrwert hat es denn jetzt gebracht? Sind wir jetzt wirklich schneller geworden? Sind wir wirklich besser geworden? Da sind wir allerdings noch nicht an dem Punkt. Mhm. Aber beispielsweise KPIs für sowas wären dann zum Beispiel zu messen, okay, wie lange brauchen wir denn heute, um ein Mockup zu erstellen im Vergleich zu früher, jetzt wo wir zum Beispiel Figma benutzen? Mhm. Sind wir dadurch besser geworden? Wie lange dauern die Übergaben zur Entwicklung? Mhm. Wie genauer können wir denn Sachen übergeben? Und zum Beispiel, wie viel mehr Design Gates müssen wir machen? Oder wie viel weniger hoffentlich Design Gate. Also Design Gate im Sinne von
Quality Checks.
Genau, Quality Checks. Wir schauen uns an, wie gut passt die entwickelte Anwendung zu dem, was wir ursprünglich mal entworfen hatten.
Auch wie lange dauert es, bis ein Mitarbeiter, der bei Sovanta startet?
Schon spannend, ja.
Bis er sozusagen eigenständig an Projekten arbeiten kann.
Wie lange ist die Onboarding-Phase sozusagen, bis er ja, spannend. Ja, also geht mir ja auch so. Also ich habe das Gefühl, also wenn wir auf vieles von dem, was wir machen, drauf gucken, würde ich immer sagen, der Benefit ist da. Mhm. Also ich glaube, wir machen wenig Sachen. Und wenn wir Sachen machen, die wir nicht machen, also die keinen Benefit haben, dann werfen wir sie, glaube ich, schnell genug weg, sag ich mal. Aber gerade unsere Dokumentation von Methoden und so, vor allem im Workshop-Bereich jetzt, sage ich mal, und Research-Bereich auch, die ist ja super. Und also da würde ich auch sagen, das haben nicht viele andere. Aber also ist für mich qualitatives Feedback, was irgendwie diese keine KPI, aber die sozusagen das bestätigt. Was wir nie gemacht haben, ist Zeitmessungen vorher. Mhm. Also, und trotzdem würde ich sagen, also wir können da gerne eine Rechnung aufstellen. Workshops vorbereitet sind wir viel, viel schneller geworden als vor 3 Jahren.
Ja. Ja, wir sind da so ein bisschen hands-on noch. Ne? Also wir würden das merken, wenn wir jetzt einen neuen Prozess etablieren oder ein neues Tool und die Leute werden dann langsamer, dann wird man sich da sehr schnell melden.
Ich glaube, wir sind auch alle ehrlich genug, das dann auch dann auszusprechen.
Ja, ich finde ja auch, also das hat ja auch was wieder mit Kultur zu tun.
Ja, genau.
Wir hatten es ja vorhin auch drüber, dass bei uns ist das ja sehr organisch alles irgendwie gewachsen und es entsteht mit der Zeit und das finde ich ist auch der richtige Ansatz. Also das gehört dazu bei uns. Ich glaube, es würde anders auch nicht funktionieren.
Ja.
Also wenn wir jetzt zu euch sagen, ihr gebt jetzt den Designprozess vor und ihr rollt den aus und jeder muss sich dran halten, das wäre.
Ich glaube, da wären wir auch, das würde uns nicht gefallen.
Das würde euch nicht gefallen, das würde den Mitarbeitern nicht gefallen. Da wäre relativ schnell Unmut. Aber es ist ja immer so, du solltest ja human-centered arbeiten. Ja. Von daher auch in dem Ansatz wahrscheinlich genauso. Wenn ihr jetzt, oder wenn wir mal so ein bisschen zum Abschluss auch kommen, wenn wir jetzt mal so auf unser Consulting in die Richtung auch nochmal abschließend gucken. Was sind denn für euch so Punkte, wo ihr sagt, die sollte jemand, wenn er jetzt DesignOps noch gar nicht hat, er merkt aber vielleicht so ein bisschen, hey, ich habe da irgendwie 10 Leute im UX-Design-Bereich, aber jeder macht da irgendwie was anderes. Ich habe Gefühl, ich verliere da an Traktion. Mit was sollte er anfangen, um DesignOps so an den Start zu bringen?
Gut, ich hatte es ja am Anfang ein bisschen erwähnt schon. Womit man startet, ist, dass man eben mal versucht zu verstehen, gibt es überhaupt ein Problem? Also nehme ich das vielleicht nur so wahr oder gibt es da wirklich ein Problem? Und dann wendest du eben dafür die Methoden an, die wir als UX-Designer anwenden, auf dich selbst, auf dein Team und versuchst erstmal rauszufinden, wo ist denn der Schmerz? Also wo liegt es jetzt wirklich daran, dass die Leute, keine Ahnung, dass es keinen einheitlichen Prozess gibt? Oder ist es vielleicht, liegt es an einer anderen Stelle? Also, dass du eben rausfindest, wo ist das Problem? Ja. Und dann versuchst du eine Lösung zu finden dafür. Also, es ist eigentlich nicht schwer.
Eigentlich nicht schwer.
Es ist nicht schwer, ja.
Es ist, glaube ich, auch eine persönliche Sache. Also, man sollte halt eine gewisse Neugier zum einen mitbringen. Ja. Also, neues Tooling dann halt irgendwie zu finden, vielleicht, was vielleicht gerade so gerade aktuell ist. Man sollte auf jeden Fall Kommunikationsbereitschaft mitbringen, weil man redet mit sehr vielen Leuten. Man sollte immer wieder reinhören, was andere Leute letztendlich zu gewissen Dingen im Designprozess sagen. Ja, genau. Das finde ich ist relativ wichtig, ja. Dass man halt dann noch dafür.
Ja. Aber gibt es denn so, ich meine, vorhin fiel es ja schon mal, ich glaube, Design-Ops ist meistens nur eine Person. Mhm. Ich glaube, du hattest auch noch was anderes in der Richtung gesagt, aber die Frage wäre jetzt so, gibt es eine kritische Masse, wo ihr sagen würdet, jetzt macht es Sinn, irgendwie sowas wie Design-Ops zumindest mal anzuschneiden oder in Betracht zu ziehen?
Ich glaube, es kommt darauf an, wie man Design-Ops begreift. Also ich denke mal, Design-Ops fängt schon damit an, dass man sich einfach, wie schon am Anfang gesagt, so Gedanken über die Metaebene macht. Also wie kann ich meine.
Dann lass uns sagen, gibt es eine kritische Masse, wo man, sag ich mal, dediziert Design-Ops einsetzen würde?
Ich würde sagen, prinzipiell nein, aber es kommt natürlich auf die Aktivitäten an, die du machst. Ne? Wenn du jetzt merkst, ich beschäftige eine Person viel mehr damit, sich zu überlegen, wie man Sachen besser machen kann. Und es wäre effizienter, wenn diese Person in Projekten arbeiten würde, weil es gar nicht nötig ist, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn.
Nee.
Aber sobald du irgendeine Art Gewinn hast aus dieser Arbeit, dass jemand sich damit beschäftigt, dann macht es natürlich auch Sinn.
Das hört sich gut an. Ja, es ist immer so ein bisschen das Maß der Dinge natürlich. Und ja, vielleicht sind wir auch manchmal ein schlechtes Beispiel in dem Sinn, dass es bei uns so organisch und so selbstverständlich aus dem Team herauskommt. Mhm. Das ist wahrscheinlich bei anderen Großkonzernen oder so nochmal ganz anders getrieben. Also da wirst du halt eingestellt. Gefühlt hast du mit dem Team vielleicht vorher noch nie gesprochen und dann stehst du da und vielleicht würden viele von uns, die dann da landen, sagen, ja, aber wer kümmert sich denn jetzt um diesen Designprozess? Muss ich mir den jetzt jedes Mal selber ausdenken oder gibt es hier eine Vorgabe?
Ja.
Und ja, wahrscheinlich ist es so ein bisschen, wie du gesagt hast, muss ein bisschen gucken, ein bisschen das Ohr auf der Schiene haben und dann schauen, wo sind die Probleme und dann ansprechen. Und dann ist wahrscheinlich erstmal eine offene Kommunikation zum Manager in die Richtung und sagen, hey, da gibt es so ein paar Probleme und dann entsteht es wahrscheinlich oder hoffentlich auch wieder organisch in diesem Team, dass du jemanden hast, der sich dem ganzen Thema Design-Ops vielleicht annimmt oder der Manager merkt zumindest, ich sollte da was in die Richtung vielleicht tun.
Ja. Ich meine, wir als UX-Designer, es ist ja unser Job, ein bisschen Probleme zu finden und zu sehen, wo man Dinge effizienter machen kann und Dinge verbessern kann. Und ich glaube, also das wirst du selbst in den kleinsten Teams, wirst du Dinge finden, die du verbessern kannst. Und wenn es jetzt vielleicht eher softere Ziele sind, wie die Teamkultur oder die Feedbackkultur zum Beispiel innerhalb eines Teams, das sind ja auch Dinge, die du angehen kannst, die für mich auch darunter fallen. Die haben wir früher auch schon gemacht, als wir kleiner waren, als wir weniger Designer hatten.
Ja.
Aber da hieß es noch nicht Design-Ops, aber im Prinzip, du kannst immer Dinge verbessern.
Ja, das meine ich so mit, vielleicht sind wir manchmal ein schlechtes Beispiel, weil es ist, glaube ich, einfach entstanden. Wir haben es schon immer gemacht. Meine Hoffnung ist natürlich, dass jedes UX-Design-Team das so macht. Jetzt haben wir Einblicke in verschiedene Kunden und würde trotzdem behaupten, es gibt auch Kunden, wo das nicht so ist. Wo das nicht diese vielleicht auch offene Kultur oder es besteht vor allem nicht dieser Austausch. Und ich glaube, das ist natürlich was kritisch ist, wenn du keinen Austausch innerhalb dieser, du kannst es ja Lab, Unit, wie auch immer nennen, halt diese UX-Designer, du hast 10, 15 UX-Designer, aber die reden nicht miteinander, weil sie ja alle in eigenen Projekten sind und irgendwie gibt es keinen, der sich auch darum kümmert und dann sage ich, da fehlt dann Design-Ops irgendwo schon.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist eben diese Kommunikationsbereitschaft und weniger Design-Ops als etwas zu verstehen, wo man sozusagen gewisse Dinge auferlegt, als mehr sozusagen versuchen herauszufinden, was kann man tun, damit man den anderen Designern oder den anderen Mitarbeitern sozusagen die Arbeit erleichtert.
Ja, vielleicht ist es auch das, was wir eingangs gesagt haben.
Ja.
Design-Ops ist Definitionssache.
Ja.
Und vielleicht sollte man einfach für sich selber dann bestimmen, was definiere ich als Design-Ops und was definiere ich als, wie kann ich meine Leute effizienter machen und dann muss ich dem Ganzen auch keinen Namen geben, dann muss ich das ja nicht mal Design-Ops nennen. Aber ich sollte zumindest irgendwie diese offene Kultur, offene Kommunikation haben und dann brauchst du vielleicht auch diesen Titel Design Ops gar nicht.
Ja.
Cool. Ich denke, damit haben wir erstmal so vieles abgearbeitet. Da sind noch ein paar Details hier und da. Thema Feedback fand ich jetzt am Ende sehr interessant. Ist sicherlich über was, was man auch noch mal irgendwann reden kann. Aber für heute soll es mal genug sein. Ich bedanke mich sehr bei euch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Das ist ja auch so ein Thema, für das ich auch ein bisschen brenne und dann immer ein bisschen hinterher bin. In meiner Rolle leider nicht mehr so viel Zeit damit verbringen kann. Aber hat mir viel Spaß gemacht und wir sehen uns bestimmt mal wieder im Podcast.
Ja, danke auch. Sicher.
Dankeschön. Danke, dass wir hier sein durften.
Ja, das war sie, unsere heutige Folge zum Thema Design Ops. Wir haben darüber gesprochen, wie unterschiedlich man Design Ops eigentlich auslegen kann, welche Tools man zum Beispiel einsetzen kann und wann Design Ops für ein Team eigentlich wirklich Sinn macht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.